Seid gegrüßt, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für all diejenigen, die sich auch gerne einmal irgendwelche Raketenwerfer-Upgrades in ihr Motorrad einbauen lassen. Und damit wären wir auch schon fast beim Thema. Dominik, du lachst schon wieder so, wie geht's dir?
Ich muss noch kurz was holen hier, ich habe hier ein Tool, ich habe extra ein Tool mitgebracht für dich.
Alter, hör mir auf, was sehe ich da?
Verkehrt herum,
aber es war schlimm genug.
Ich kann dir erklären, was ich hier gerade mache.
Du frönst dem Pathos und dem Patriotismus.
Absolut richtig.
Er hat hier gerade eine wundervoll große USA-Flagge hochgehalten.
USA.
Das hören wir immer wieder gerne. Mir sträuben sich immer wieder die Haare auf vor Begeisterung und vor Sympathie, wenn in einem Film laut USA gegrillt wird.
Geht mir genau gleich.
Und sich eine Nation selbst feiert. Das Beste war ja, ich glaube, das letzte Mal, als ich mich richtig fremdgeschämt habe, bei so einem Moment war in Spider-Man 3, also von Sam Raimi, 2007, wo er ganz am Ende der Peter Parker Spider-Man Richtung Finale rennt, sich von Haus zu Haus schwingt und nebenbei mal ganz zufällig an einer riesengroßen USA-Flagge vorbeischwirrt. Ich wollte fast den Kinosaal verlassen. Das war ekelhaft.
Da weiß ich nicht mehr viel von dem Film. Aber das weiß ich noch.
Highlight.
Absolut. Highlight.
So, pass auf, bevor wir zum Programm des heutigen Tages kommen, erstmal eine Danksagung an den lieben Timo von Pfalzbote, der uns ja mit wunderschönen Sounds versorgt hat, mit dieser tollen Robocop-Theme, die er, wie ich bestellt habe, noch vorhat, etwas in die Länge zu ziehen, so dass wir ein etwas längeres Intro haben. Und wenn alles gut läuft, haben wir noch ein paar kleine Übergangs-Jingles, mit denen wir die Struktur auch ein bisschen mit mehr Audio versehen können.
Ja, vielen Dank, Timo.
Das ist eine feine Sache.
Auch vielen Dank an Sergej, dass er sich so viel Mühe macht, um hier noch mehr technischen Schnickschnack reinzubauen. Ich finde das wirklich großartig. Da könnten sich meine anderen Podcast-Kollegen, meine anderen Podcasts gerne mal eine Scheibe abschneiden. Patrice, wenn du das hörst.
Das mal abgehakt und jetzt widmen wir uns erstmal noch ganz kurz unserem Filmquiz.
Ah ja.
Dass wir jetzt kurz halten, wir bleiben jetzt wieder bei einem Filmquiz pro Folge, ne?
Yes.
Es wurde ja angemosert, dass die Filme teilweise mal gar nichts mit dem aktuellen Film zu tun haben. Jetzt schaffe ich mal eine kleine Brücke, denn apropos Upgrades für ein Motorrad. Lieber Dominik, stell dir vor, du bist beim TÜV, okay? Und du erwartest, dass jetzt gleich irgendein Biker reingefahren kommt, weil der nämlich jetzt sein Motorrad bzw. sein Upgrade dort sich abnehmen lassen möchte von dir. Und dann tuckert er eben rein mit seinem fetten Chopper und möchte sich seine neue Blinkeranlage abnehmen lassen von dir. So, denn er hat nämlich da ein kleines Extra eingebaut, denn zum Blinken verwendet er nicht mehr Lichter, die links-rechts blinken, sondern Wiener Würste, die links-rechts hinausgeschossen werden. Er baut sich eine Dose Wiener Würste in sein Motorrad und dadurch kann er links-rechts Wiener Würste hinausfeuern. Und das Beste, diese Blinkanlage ist austauschbar. Das heißt, er kann verschiedene Dosen von Suppengemüse, Erbsensuppe, was auch immer, da einbauen und immer einen kleinen Fetzen davon links, rechts hinausballern, wenn er mal abbiegen möchte.
Großartige Idee. Und es kann keiner sagen, dass du keine Brücke geschlagen hast zu unserem heutigen Film, den wir gleich besprechen werden. Großartig. Ich habe keine Ahnung, aber es geht um Würste und Gemüse, die man vom Motorrad schießen kann. Das will ich sehen. Den kaufe ich sofort.
Ich gebe dir noch ein kleines Extra-Zitat aus dem Film. Ich drehe Ihnen den Hahn zu, mein Lieber. Ihr Motorrad? Sie werden in Zukunft nicht immer das Geld haben für ein paar anständige Schuhe.
Ich habe keine Ahnung, aber es könnte auch Tom Turbo der Film sein.
Es ist ein Kultfilm, den eigentlich, ich meine, jeder Filmfan gesehen hat. Also ich kenne ihn seit meiner Kindheit und du hast ihn bestimmt auch schon mal gesehen.
Er hat die deutsch-schweizerische Grenze wohl nie überschritten. Aber ich bin gespannt auf die Auflösung in 3 Stunden etwa.
Ich bin auch gespannt. Okay, gut. Dann übrigens, ich habe nämlich dein Filmquiz-Empfehlung vom letzten Mal gesehen.
Wunderbar.
Ich sag's nur ganz kurz, war nett.
Was war's denn?
War witzig. Ja, nichts zu verlieren.
Weißt du, für die, die erst jetzt einschalten, die ersten 2 Personen, wir haben Nothing to Lose kurz angeteased und der Serge hat's gesehen offensichtlich und dein Fazit ist?
Mit Tim Robbins und Martin Lawrence. Gute, nette Komödie. Ich habe ein paar Mal gelacht, auch wenn ich manchmal finde, dass einige Jokes mir etwas zu selbstzweckhaft waren. Die haben nicht viel mit der Handlung zu tun gehabt, aber an sich war es lustig. Zum Beispiel allein die Szene mit dem Scatman.
Natürlich.
Wo er dann klar, mit den brennenden Füßen tanzt. Es war so Panne und falsch und aber auch lustig zugleich. Und aber ein Beispiel, was ich meine, ist auch dieser Nachtwärter am Ende, der, ja nicht am Ende, aber der halt irgendwie durch seinen Nachtdienst schiebt und sich so super mit sich im Reinen ist, dass er einfach sich selbst, dass er selbst sein größter Entertainer ist und einfach Spaß dran hat zu tanzen, auch wenn keine Sau mitguckt. Also das fand ich spontan schon sau lustig. Das Problem ist nur, das ist eben das, was ich meine. Eine richtig gute Komödie schafft es, jeden Gag handlungsrelevant einzubauen. Aber in dem Fall, es hat keine Bewandtnis, dass jetzt Tim Robbins und Martin Lawrence jetzt extra länger sich verstecken mussten, nur weil der Typ da gerade in seiner Nachtschicht durch die Gegend getanzt ist.
Stimmt.
Es hatte keine Relevanz. Es war lustig, aber es hatte keine Relevanz. Und das ist das, was ich meine, was den Film von richtig guten Komödien unterscheidet. Da ist keine Szene nur des Lachens wegen drin, sondern es bringt auch die Handlung voran.
Können wir stoppen?
Okay, dann warten wir kurz. So, da werden wir wieder nach dieser kleinen turbulenten Pause, die mit ein bisschen problembehaftet war, weil wir uns jetzt nicht perfekt abgesprochen hatten für diese ungeplante Pause. Aber egal, so, jetzt nachdem wir ohnehin schon die gute Überleitung unterbrochen haben, weil ich noch kurz mein Feedback zu Nix Verlieren reinpacken wollte, wollen wir jetzt mal endlich an Bord steigen und uns mal mit diesem Film befassen, den wir uns heute vorgenommen haben. Ein Film aus der wunderbaren Schaffenskraft des großen Menachem Golan zu Hause bei den legendären Canon Film Productions. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir uns denen widmen. Du grinst jetzt schon.
Es war eine Frage der Zeit, es ist Folge 3.
Es hat sich aufgedenkt. Man kann ja wirklich nicht nur ganze Podcast-Folgen über Canon Film, man kann, glaube ich, einen ganzen Podcast, also wirklich das komplette Dasein eines kompletten Podcasts wirklich nur den Canon-Filmstudios widmen.
Auf jeden Fall. Und das müssten wir wohl auch
über 100 Folgen hinweg nur über Canon sprechen.
Das wäre möglich, ja. Das wäre effektiv möglich.
So, welchen Film haben wir uns rausgesucht,
wir Dominik? Wir haben uns entschieden für natürlich Delta Force. Ein Film, der für mich so, dass wenn ich an Canon denke ich an Delta Force.
Also ist das für dich so das allererste?
Ja, ich glaube auch der erste, den ich damals gesehen habe, als ich noch ein bisschen jünger war, viel jünger. Und der ist mir einfach so geblieben, aber ich habe den damals in einer brutal geschnittenen Fassung irgendwo im Free TV gesehen. Das war noch lange vor Stream. Und den jetzt nochmals zu schauen, sicher über 10 Jahre später nach dem letzten Mal, war ein geiles Erlebnis.
Ein geiles Erlebnis?
Ja, war ein richtig geiles Erlebnis, muss ich echt sagen. Das hat mich richtig umgehauen.
Oh, da bin ich ja mal gespannt, worüber du so alles im Einzelnen schwärmen wirst. Bei mir ist es ja so, also ich kannte nicht von Kindheitstagen aus, so meine ersten Canon-Filme, ich weiß nicht, was es war, das könnte irgendwas zwischen Over the Top und He-Man gewesen sein. Also das waren eher so die Canon-Filme, die ich da, oder hier Night Hunter mit Michael Dudikoff, das ist so
das,
einer meiner Lieblinge.
Das ist auch ein sehr guter.
Das ist ein Meisterwerk für Canon-Verhältnisse, möchte ich fast sagen. Aber über den sprechen wir bestimmt auch noch. Gutes Ding. Und ich muss erstmal sagen, als ich letzte Woche Delta Force vorgeschlagen habe, weil der lag jetzt ja schon seit Ewigkeiten in meinem Regal draußen, auf meinem Schandel der Stapel, auf meinem Stapel der Schande. Und ich weiß nicht, warum ich den immer ausgespart habe. Den habe ich irgendwo auf irgendeiner DVD-Messe mir geholt, wenn ich mir das Cover angucke. 5 Euro gebraucht, wunderbar. Und da auf einer Messe zu haben war und eine FSK 18 Freigabe hatte, war ich mir sicher, das wird schon eine ungekürzte Fassung sein. Und wie gesagt, schön, ihn endlich mal nachgeholt haben zu können, aber worauf ich hinaus wollte, ich hatte erstmal Bedenken, ob wir über den gleichen Film sprechen, denn ich habe spontan die Befürchtung gehabt, dass wir es bei Delta Force mit so einem traurigen Beispiel von Namensverwirrung zu tun haben, ähnlich wie bei den Karate-Tiger-Filmen, denn es gibt ja auch von Sam Fistenberg, einem Canon-Veteran, die Operation Delta Force-Reihe, ja, und dann gibt es auch eine PC-Shooter-Reihe, die Delta Force heißt, und schon habe ich automatisch an die Karate-Tiger-Filme gedacht, die auch einer erheblichen Namensverwirrung unterliegen, und ich dachte, wir hätten hier dasselbe Problem, aber nein, man kann bei Delta Force eigentlich relativ wenig falsch machen.
Das ist einfach Delta Force, da gibt es kein 1, 2, 3, keine Operation, kein nix, das ist einfach nur Delta Force.
Naja, 2, 3 gibt's schon.
Aber jetzt nicht eindeutig. Hier, das ist einfach nur Delta Force.
Es ist einfach nur Delta Force.
Einfach nur Delta Force. Okay. Der Film wurde ursprünglich geplant, dass Charles Bronson eigentlich an der Seite von Chuck Norris hätte spielen sollen. Hast du das gewusst?
Das habe ich gewusst, wobei ich dachte sogar, dass Charles Bronson selbst irgendwie den Colonel Scott McCoy spielen sollte, weil damals zu der Zeit Bronson und Norris ja irgendwie die größten, stärksten Pferde im Canon-Stall waren und man hat immer so abgewägt, welches Skript passt zum Bronson, welches zum Norris.
Ja, genau. Aber die beiden zusammen zu sehen, das hätte mich schon sehr entzückt, muss ich sagen.
Wäre vielleicht lustig gewesen. Ich muss sagen, ich persönlich, muss es zu meiner Schande gestehen, zuvor noch bewusst noch keinen anderen Film mit Lee Marvin gesehen zu haben. Das war jetzt mein erster und für ihn noch sein letzter.
Ja, traurigerweise, ja. Da ist ja ein Jahr später.
Traurigerweise, ja. Aber er ist der große Western-Veteran, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, von da kenne ich ihn auch aus einigen alten Western-Filmen. Wir kommen noch drauf zu sprechen, wie Lee Marvin in diesem Film hier noch gewirkt hat.
Ja. Aber generell ist, das sagt schon mal eines voraus, das ist hier keine One-Man-Show mit Chuck Norris. Er ist hier nicht die Ein-Mann-Armee, die man sonst von ihm kennt, wie ihr noch im Vorgänger Invasion USA.
Guter Punkt. Ja,
Chuck Norris-Film direkt ein Jahr vorher.
Genau, da kam ein Jahr zuvor. Und hier hast du ihn als Teil eines Teams zu sehen. Und das hat dem Film sicherlich nicht gerade Schlechtes getan. Im Gegenteil.
Hat nicht Schlechtes getan, ist auf jeden Fall mal eine Abwechslung und sie lässt Raum für gewisse Qualitäten, die man sonst von einem Canon-Film auch nicht gewohnt ist.
Wollen wir noch kurz darauf sprechen, wer sonst noch in diesem Film zu sehen ist? Und da
ja, das ist,
muss ein Name, das ist
ein interessanter Punkt. Ja,
ein Name ganz, ganz groß genannt werden. Robert Forster.
Ja, ich wusste es, dass du ihn nennst, natürlich.
Robert, der unfassbar.
Am besten bekannt als, also für mich am besten bekannt als der Max aus Jackie Brown.
Ja, bei mir auch, ja. Bei mir.
Genau, aber ich muss sagen, ums Verrecken konnte ich den nicht erkennen. Ich war erstaunt festzustellen, dass er dieser Abdul sein soll.
Ich konnte es nicht glauben, ich hätte ihn niemals erkannt, wäre ich nicht während des Films, weil ich mich ja seriös auf den heutigen Abend vorbereitet habe, ja, ging ich auf Wikipedia, das ist Robert Forster, und der hat diesen Oberterroristen so dermaßen gut gespielt, es war fast schon beängstigend.
Gerade wenn man sich wieder vor Augen führt, hallo, wir sind hier bei Canon.
Richtig, also die haben da einen Riesenschauspieler geholt, muss auch sagen, der Film ist eigentlich gepackt mit richtig guten Schauspielern und Chuck Norris.
Und richtig gute Schauspieler und Chuck Norris obendrauf.
Da gibt's ja auch noch George. Ja,
wen hatten wir noch?
George Kennedy.
George Kennedy, der Name sagt mir was, ich kann ihn gerade nicht
sagen. Das war der Pfarrer im Film. Der ist für mich auch bekannt aus vielen alten Filmen und Western- und Kriegsfilmen. War im Dreckigen Dutzend, glaube ich, dabei. Der ist auch verdammt alt geworden. Der wurde, glaube ich, 91, 92 Jahre alt und ist erst vor ein paar Jahren gestorben, glaube ich.
Müssen wir mal nachgucken.
Das ist ein ganz bekanntes Gesicht. Und wenn ich noch erwähnen darf, Robert Vaughn. Robert Vaughn, Freunde des schlechten Geschmacks und Freunde der guten alten RTL Plus Samstagnachmittag-Unterhaltung, die werden ihn noch kennen als der General im A-Team, der in der 5. Staffel zum Team gekommen ist. Der General, natürlich, jetzt entfällt mir jetzt gerade der Name von ihm. Ich kenne die Serie eigentlich in und aus. Stockwell, General Stockwell. Ich meinte fast. Also Stockwell. Robert Vaughn, großer Name, auch aus Western, die glorreichen 7 war, glaube ich, dabei. Und dann war noch Bo Svensson. BC-Movie-Star Bo Svensson als Pilot. Der blonde Pilot.
Ach, der war der Pilot, ja. Das Gesicht kannte ich, aber ich konnte nicht mehr groß zuordnen. Also ich wusste nicht mehr, woher ich den sonst noch kenne.
Das ist ein richtig geiler Cast.
Das ist schon erstaunlicher Cast. Und es ist auch erstaunlich, was die Leute, was Menachem mit der ersten Hälfte des Filmes gemacht hat. Da wären wir nämlich schon beim Punkt. Der Film ist meiner Meinung nach ein sehr zweischneidiges Schwert. Und zwar aus zweierlei Hinsicht. Also zum einen ist der natürlich, wie gesagt, inhaltlich ist der sehr stark aufgeteilt. Er schwankt sehr stark in der Qualität und dem Tonfall, dass man fast von, ich möchte sagen, fast von zwei verschiedenen Filmen sprechen könnte. Und zum anderen ist er natürlich auch nicht nur aus Actionfilmsicht, sondern auch aus, möglicherweise aus politischer Sicht zu betrachten. Da mag er vielleicht weniger gut ankommen als nur für den reinen Action-Potato, der sonst keine Nachrichten schaut und das Einzige, was er liest, die TV-Zeitschrift ist.
Absolut, absolut richtig. Der Film fühlt sich in der ersten Stunde an wie eine, ja, leicht überrissene Dokumentation einer effektiven Flugzeugentführung, die es auch wirklich gegeben hat. Und das war,
genau, das war der Flug TWA 847. Jo. Im Jahre 1985, am 9. Juni, wurde ja tatsächlich die besagte Maschine entführt von Terroristen. Und der Film ist tatsächlich effektiv eine, quasi nicht Verfilmung, aber er ist inspiriert von den Geschehnissen. Und zwar so stark, dass er viele Details auch richtig wiedergegeben hat. Genau, aber man muss auch sagen, der Film ist aber auch so ein bisschen, man kann ihn auch in gewisser Weise mit Tarantinos letzten Film vergleichen, Inglourious Basterds oder auch Once Upon a Time in Hollywood. Weil, ja, du guckst es, weil es ihm effektiv wurde in diesem Film quasi ein reales Schreckensereignis hergenommen und eine etwas perverse Rachefantasie hinzugedichtet am Ende.
Ah ja, so, in diesem Aspekt, ja natürlich, ja, völlig. Ja,
so wie der Film endet, ist es natürlich nicht passiert. Das ist natürlich jetzt wieder so die Fantasie des Regisseurs, dass ich dachte, so werden wir uns an diesem Ereignis rächen, an den Terroristen, indem wir uns das hier schön zusammen inszenieren.
Ja, natürlich, gebe ich dir völlig rasch
auf. Ich wette, recht. Tarantino hat sich da ein bisschen inspirieren lassen von dem Film.
Ich gebe dir absolut recht. Könnte Tarantino hätte rein theoretisch Inspiration von diesem Werk nehmen können, um reale Events in ein Paralleluniversum zu verfrachten und das eigene Ende dazu zu dichten. Das liegt.
Ja, genau, aber halt auf richtig schöne Banane-mäßige Art und Weise.
Wunderbar. Ja, das absolut wahr. Was mir speziell aufgefallen ist, ist, dass, das war mir nicht mehr bewusst, dass Chuck Norris zu Beginn nicht groß zu sehen ist.
Ja, das war sehr auffällig. Der Film konzentriert sich sehr stark auf auf die Entführung. Und Chuck Norris agiert da sehr stark im Hintergrund. Die Einführung ist ja, dass Chuck Norris hier mal kurz, da sind wir auch wieder bei einem historischen Event, denn auch die ersten 2 Minuten des Filmes, 3-4 Minuten, basieren ja auch auf einem historischen Ereignis, nämlich dem erfolglosen Versuch, 52 Botschafter aus der US-Botschaft in Teheran im Jahre 1980 zu befreien. Das ist missglückt und das wird hier in dem Film auch kurz gezeigt. Das ist schon fast schon anspruchsvoll, was hier Cannon macht.
Ja, absolut. Das ist fast schon Historien.
Wie gesagt,
das ist großartig.
Und danach ist hat ja Chuck Norris oder seine Figur Scott McCoy keinen Bock mehr und tretet ja zurück und tritt dann erst wieder auf den Plan, als er über die Nachrichten feststellt, dass diese Maschine entführt wird. Das ist wirklich nur 2-3 Mal, wie er darauf reagiert und sich dann doch wieder zu seiner alten Truppe wieder zustößt. Und dann erst nach gut einer Stunde geht erst die eigentliche Chuck Norris Action los. Bis dahin haben wir, ich möchte fast von gehobenem Thriller-Kino sprechen.
Absolut, ich kann dir nicht mehr beipflichten. Du hast genau das gesagt, was ich auch im Kopf hatte. Das war ein verdammt guter Thriller, der sich stellenweise aber auch ein bisschen merkwürdig angefühlt hat.
Ja, wir sind nämlich immer noch bei Ken. Ich wollte es gerade sagen, es gibt so ein paar kleine Details vielleicht, wenn du bei den Statisten in die Runde guckst, die etwas irgendwie doof gucken und solche Geschichten. Es gibt Kleinigkeiten, an denen man sich reiben kann, wo man die Canon-Handschrift natürlich erkennt, aber es sind nur Details, kleine Details. Aber im Grunde wurde das verdammt gut gemacht.
Ja, ich.
Und wie gesagt, die Details, die sind wirklich, egal wie bescheuert dir das alles auf dich wirken mag, das ist tatsächlich alles aus dem realen Leben entnommen. Zum Beispiel die Stewardess, die ganzen Ausweise einsammeln sollte, damit die beiden Terroristen die jüdischen Passagiere identifizieren können. Das wurde leicht abgeändert, indem man gesagt hat, dass wirklich einfach die Ausweise ausgeliefert werden. In Wirklichkeit war ja die Stewardess eine Heldin und hat tatsächlich bewusst diese Ausweise irgendwie versteckt und für sich behalten, damit die Juden eben nicht identifiziert werden. Aber auch solche vermeintlich bescheuerten Szenen wie der Pilot, dem eine Pistole an den Kopf gehalten wird, während er aus dem Cockpit des Flugzeugs die Reporter Rede und Antwort stellt, steht.
Ja.
Das ist so beknackt, aber ist scheinbar wirklich so passiert.
Es ist das hat mich echt begeistert, wie stellenweise sich dieser Film wie eine in der ersten Hälfte wie eine Dokumentation, kann ich das Wort noch, angefühlt hat.
Ja.
Aber auch mit einem gewissen Slapstick drin. Da gab es die eine Szene, da wurde Robert Forster eine Türe ins Gesicht geknallt. Und das war so unpassend, dass ich gedacht habe, ist es jetzt, ich musste lachen, weißt du? Ich musste einfach lachen. Ich so, hoho, das hat einfach nicht gepasst.
Weil es so unnatürlich
war. Seine Reaktion war so einfach weird. Und um auf die deutsche Stewardess zurückzukommen, dieses Überschauspielen, das ist nicht mal mehr Overacten, das ist völlig dramatisch, als sie aufgefordert wurde, die Pässe einzusammeln. Nazis! Death Camps! Die ist ja völlig in ein theatralisches Spiel eingegangen, dass ich musste ganz, ganz groß lachen. Ich konnte nicht mehr. Okay, das ist jetzt einfach wieder ein bisschen zu viel, aber der Film ging da wieder gleich wieder zurück auf dieses Level, auf dem er vorher war, so einfach ein grundsolides Setup für diese Geiselbefreiung.
Ich möchte mal sagen, heutzutage hättest du so einen Film wahrscheinlich aufgefahren wie Sicario. Ja, aber das würde das Thema heutzutage hergeben, ja. Aber zumindest die erste Hälfte ist relativ nah dran.
Darf ich noch was erwähnen? Was mir auch zu Beginn gleich aufgefallen ist, ist dieser immense Aufwand, den Canon betrieben hat, um diesen Film überhaupt zu produzieren. Du siehst diverse Flugzeugwracks, du siehst massenhaft Autos auf dem Flugfeld, diese Transportwagen, die perfekt koordiniert herumfahren. Das ist kein trashiger B-Movie der 2010er Jahre. Da haben Filmemacher versucht, was eine Vision umzusetzen mit ihren Mitteln, die sie einfach mal zur Verfügung hatten. Und ich empfand die ganze Choreografie, rede ich von Kampfchoreografie, ich rede von der ganzen Filmchoreografie, die hat mir einfach so dermaßen gut gefallen, dass ich es gesagt habe, Menachem, ich verstehe dich. Irgendwie. Weißt du, was ich meine?
Ihr seid Brüder im Geiste.
Genau.
So, das aber so viel zur ersten Hälfte, denn dann kommt die zweite und dann gibt's einen Bruch. Und dann merkt man, okay, wir sind doch bei Kern.
Darf ich nochmals kurz, sorry, ich bin noch nicht ganz durch mit der ersten Hälfte, ich hab noch was, da ist noch was. Erinnerst du dich an die Szene mit die schwangere Frau?
Ach ja, stimmt, darauf wollte ich auch noch eingehen.
Es war genau diese eine Szene, die mich dann schon wieder ein bisschen so fraglich zurückgelassen hat. Nach Motto, was will uns der Filmmacher jetzt damit sagen? Also für den Zuhörer, da war eine hochschwangere Frau im Flugzeug und einer der Entführer, die Entführer sind ultra brutale Killer, ja, der wurde beim Anblick dieser hochschwangeren Frau völlig sensibel, hat ihr ein Kissen bringen lassen, hat sie hingesetzt, hat ihr fast schon die Hand gehalten. Also ich hoffe, es geht ihnen gut, bla 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 bla. Das war so eine...
Ja, fast. seine erste Begegnung mit der Frau war, dass die Nachbarin der schwangeren Frau ihn auf die Situation eben hingewiesen hat und er war erstmal so genervt und nervös, dass er erstmal gesagt hat, halt's Maul, der wollte erstmal nichts davon hören. Er kam dann später wieder auf die Schwangere zurück und hat sie dann fast schon fürsorglich behandelt, indem er hier ihr Platz gemacht hat und sie ihr Kisten bereitgelegt hat und alles. So, ich dachte, okay, Cannon hat versucht, uns hier die Terroristen nicht völlig eindimensional zu präsentieren, sondern versucht, denen ein bisschen Menschlichkeit auch zuzuschreiben. Und ja, das kann man jetzt irgendwie platt und seltsam finden. Ich finde es in Ordnung, dass man sagt, man sucht die Bösewichte ein bisschen mal auch etwas zweiseitig zu beleuchten. Das, finde ich, hat durchaus gepasst und ist auch nicht typisch für Cannon.
Ja, absolut, absolut. Und was ich auch noch kurz erwähne, ich erwähne es jetzt einmal und ich gehe in der zweiten Hälfte später nochmals drauf ein, das Theme, der Musical, das Score des Films.
Oh.
War kurz. Als der Film angefangen hat, mir war mir dieses Score nicht mehr bewusst, ich habe den vergessen. Und ich musste mal loslachen, weißt du, zu Beginn, du hörst diese Musik und denkst einfach, okay, das ist schon irgendwie geil. Das ist ein typischer 1986er Sinti-Soundtrack, richtig cool, richtig geil.
Die Betonung liegt auf irgendwie.
Ja.
Ich dachte mir Ähnliches.
Irgendwie. Und wir können jetzt gerne den zweiten Teil übergehen. Und ich mache gleich nochmals kurz weiter. Im zweiten Teil wurde dieses Stück verwendet, gefühlt alle 10 Sekunden.
Es war grausig.
Es war grausig. Es war schrecklich. Ich war noch da, das hat diese, da, das war da, einer der wenigen Punkte des Films, die mich wirklich genervt haben. Es war ein bisschen zu fest.
Geht mir ähnlich. Ich wollte, bevor ich auf die Musik eingehe, wollte ich nochmal kurz generell nochmal die zweite Hälfte des Filmes beschreiben, denn die beginnt ja mit der Ankunft von Chuck Norris eben in, wo sind sie dann nochmal? Ich habe jetzt den Ort vergessen.
In Beirut? In
Beirut.
Ja.
Beirut, wo die dann versuchen eben das Lager der Terroristen hier ausfindig zu machen und die dort alle zur Strecke zu bringen. Und da geht dann die typische kennen Actionkurse los, wo Chuck Norris wie immer in irgendwelchen komischen Lieferwegen davon fährt.
Absolut.
Und um sich ballert und hier und da mal ein paar Tritte verteilen darf und hier und dort kracht und hier und da darf er einen Spruch ablassen. Da bekommst du dann wirklich dann Chuck Norris fürs Geld.
Das ist absolut richtig. Ja. Was mir aber da sehr gut gefallen hat, diese ganze Verfolgungsjagd durch Beirut, die hatte was. Und zwar hat die für mich optische Schauwerte gehabt. Denn dieser Film wurde komplett in Israel gedreht, bis auf eine Szene, die wurde in Athen am Flughafen gedreht, aber das ist ein richtiger in Israel produzierter Streifen und das hat dem Film oder halt wirkte auch für mich extrem erfrischend, mal nicht die üblichen verdächtigen Länder zu sehen, sondern halt mal Israel.
Ja.
Und die haben diese...
War auch naheliegend, weil die beiden Golan-Brüder, Golan Globus, die Cousins, die kommen ja aus Israel und ich nehme an, sie hatten auch viele ihrer Connections dort und hatten auch entsprechend es leichter gehabt, sich da zum Beispiel diesen Flieger zu mieten, in dem sie einige Szenen gedreht haben.
Ne? Jo.
Die haben ja zum Beispiel irgendeinen Flieger sich mieten dürfen und ich werde in den USA werden sie schwerer und teurer dran gekommen. Also insofern macht das auch Sinn. Aber es ist auch ein schönes Setting auf jeden Fall, ja.
Ja, was mir auch aufgefallen ist, hat mal irgendjemand gezählt, wie viele Gebäude in diesem Film in die Luft gesprengt werden und wie viele Explosionen es generell in diesem Film gibt? Und dieses Counting habe ich jetzt nicht gemacht.
Der Film beginnt ja mit einer Explosion. Die erste Szene im Film ist ein Hubschrauber, der nicht mal ganze 2 Sekunden Hubschrauber sein darf, bis er in die Luft fliegt. So hat scheinbar auch damals diese misslungene Mission in Teheran stattgefunden, diese Operation Eagle Claw. Von Jimmy Carter ins Leben gerufen. Da wurden Hubschrauber in die Luft gejagt, scheinbar. Aber
also
so laut Cannon.
Das ist auch so, wenn ich mag ja nicht immer den Vergleich mit heutigen Actionfilmen ziehen, vor allem halt mit kleineren Produktionen. Aber wenn heute was explodiert, ist die Chance verdammt groß, dass die Explosion am Computer entstanden ist. Ich kann da auf zig Seagal-Filme verweisen. Shadow Man zum Beispiel, das ist so den hässlichsten Helikopter aller Zeiten, auf dem 386er Computer wohl gezeichnet, Katastrophe. Und hier, alles explodiert, die haben echt Geld gehabt, um alles in die Luft zu sprengen, das man gesehen hat. Großartig, ein großartiger Film.
Das war schon nicht verkehrt, die Action-Szenen. Aber ich sag mal, die waren solide. Hier und da haben die mal so ein bisschen nettes Stuntbook gezeigt, wie Chuck Norris, der da irgendwie an einer Hand irgendwie eine Zipline runterradelt und dabei um sich ballert. Das ist schon alles ganz nett. Aber das Problem ist, da kommen wir wieder auf die Musik, es ist die Musik. Verdammt nochmal, dieser Score von Alan Silvestri, so heißt der Composer, der übrigens, Achtung, da schließt sich wieder der Kreis, heutzutage für die ganzen Marvel-Filme die Musik verantwortet.
Ja, ich weiß.
Genau, die Avengers und Co. dort tätig. Aber zumindest cool zu sehen, dass der Mann aus den 80ern hier, der so eine Film rausgehauen hat, immer noch aktuell ist und bei den ganz Großen mitmischen darf.
Da kann ich gleich noch nachfügen. Silvestri, der wurde zu diesem Film geholt und bekam ein Budget von nur $15,000. Der konnte sich dafür nicht mal ein Orchester mieten, geschweige denn einen Saal. Also hat er den ganzen Score einfach selbst gemacht auf dem Synthesizer.
Ja, wie man es in den 80ern gemacht hat. Einen der besten Soundtracks, die ich kenne, wurden auf den Synthesizer gemacht.
Ja, hat's, aber ich glaube, es war nicht das, was er eigentlich machen wollte. Er hat es gemacht aus der Not.
Aus der Not heraus, ja. Aber ich sag mal, das Stück an sich, du sagst es ja schon, es ist nette, gute 80er-Jahre Synthie-Pop-Musik oder Heldenmusik, sie geht auch durchaus gut ins Ohr. Das Problem ist auch nicht einmal, dass sie alle 2 Sekunden eingespielt wird. Das Problem ist, ich finde, sie passt generell nicht zum Film. Sie passt weder zum ernsten Tonfall der ersten Hälfte, noch passt sie zu diesem eher lockeren Action-Part in der zweiten Hälfte. Ich habe mir überlegt, wo würde ich denn so eine Musik sehen wollen? Also ich könnte sie mir auch beim besten Willen nicht bei einem Phantomkommando vorstellen. Sie ist zu lustig. Sie ist heldenhaft, aber sie ist gleichzeitig irgendwie trottelig. Also wenn ich sie, ich glaube, am besten aufgehoben ist sie bei so einem Film wie Hot Shots.
Ich
oder sowas.
Ich hab das.
Da macht's ja meistens Sinn. Aber in dem Film, er will ja ein ernster Actionfilm sein, auch wenn die zweite Hälfte sehr vollgeladen ist mit übertriebenen Actionszenen. Also die zweite Hälfte ist ja in etwa so etwas wie Phantomkommando, aber trotzdem in beiden Fällen. Es will einfach nicht passen. Und der Sarg im Nagel ist wirklich, der letzte Sarg im Nagel ist, dass der inflationäre Gebrauch dieses Stücks. Wirklich alle 60 Sekunden, ich habe keine Ahnung, immer wieder wird es aufs Neue durchgenudelt. Es geht jegliche Dramaturgie flöten. Und das ist auch ein Problem durch diese Zweiseitigkeit des Filmes. Hat auch Ken es geschafft, so den ersten Ton des Filmes, also den ersten starken Start des Filmes, so ein bisschen ad absurdum zu führen. Also es ist dann wirklich, da zeigt halt Ken das, oder Menachem, dass er doch nicht so das nötige Fingerspitzgefühl hat, um das, was er in der ersten Hälfte gebaut hat, um es auch fortzuführen.
Dieser Score, ich habe da ein bisschen nachgeforscht und angeblich wurde dieser Score später für eine Sportsendung benutzt. ABC Sports hat das wohl in ihr Programm aufgenommen, das war wohl die Titelmusik oder so.
Vielleicht ist das der Grund, weshalb sie mir aus irgendeinem Grunde vertraut vorkam. Ja,
natürlich, du hast in den 80ern regelmäßig ABC Sports gesehen, logisch.
Kann es sein, dass die gespielt wurde bei den American Gladiators?
Nee, das war eine andere. Das war
okay. Ja, stimmt, so ging die. Aber irgend so ein Ding wird es wahrscheinlich gewesen sein.
Sehr ähnlich, ja.
Die ist bestimmt auch mal bei Takeshi's Castle in irgendeiner Folge gelaufen.
Da das ist gut möglich.
Auch gut reinpassen. Darf ja, aber das ist das Problem. Takeshi's Castle, Hotshots, das ist das, womit ich die Musik verbinde. Das ist mit einem ernsten Action-Thriller.
Ich bin auch hier völlig deiner Meinung. Ich bin aber auch der Meinung, dass Chuck Norris Motorrad mir sehr viel Gelächter eingebracht hat, denn ich
sehr viel Freude gebracht.
Das war großartig. Ich will das auch haben. Ich will ein Fahrrad mit Raketenwerfer. Da musst du auch nicht zielen. Du hast sogar einen rückwärtigen Raketenwerfer. Das ist so geil. Das brauche ich.
Ja, es war wie von einem 8-Jährigen erdacht.
Es war sowas von over the top lächerlich, dass ich gedacht habe.
Das war wahrscheinlich irgendeine Idee, die man aus irgendeinem verworfenen Roger Moore Bond-Skript weggeworfen hat. Das hat sich keinen aufgesammelt und dieses raketenwerfende Motorrad hergenommen.
Aber ich gebe Norris diese Szene, mit der er ins Bike brettert gegen Ende des Films, das fand ich schon ziemlich geil.
Das war schon eine coole Szene, ja.
Das war eine sehr gute Szene, aber dann macht er aber auch gleich mal Finito la Musica mit dem Gegner, mit dem Haupt, mit dem Big Boss.
Ja, der hat ja nicht den Hauch einer Chance gegen den Chuck.
Das fand ich dann wiederum sehr, sehr schade, dass dieser Kampf nicht auf einem anderen Niveau passiert ist.
Ja, aber gut, was erwartest du, dass der Abdul auch hohe Kicks wirft?
Ja.
Wäre zumindest cool gewesen, wenn er irgendwie so ein dreckige Fremdenlegionärs-Tricks drauf hätte und ihn ein bisschen umschmeißen
so
kann.
Dreck aber, in die Erde und tritt in die Eier und so. Aber ich bin ganz ehrlich, ich war nie ein großer Freund von Chuck Norris Roundhouse-Kicks, da bin ich ganz ehrlich.
Ich habe mich gefragt, ob ich es sagen soll. Ich wollte mich zurückhalten, aber wenn du jetzt
du musst das jetzt rede ich schon Schweizerdeutsch mit dir. Hör mal, Sergej, ich habe schon gemerkt, ich bin der hier im Podcast die Dinge sagt und danach auch die Kritik abbekommt. Ich mach das für dich, Sergej, kein Problem. Ich halte das aus. Ich kann das.
Ja, ich muss ja auch sagen, ich habe mir die Frage gestellt, wie legit ist denn Chuck Norris so, ne? Und weil man stellt sich ja die Frage bei allen Kampfkünstlern damals. Und Chuck Norris hat ja den Ruf weg, dass er wirklich sehr legit ist. Mhm. Ne? Ich kann es zwar nicht hundertprozentig bestätigen, denn alles, was ich an Videomaterial von ihm sehe, sind eben diese Semikontakt-Auftritte von ihm aus ganz stark verpixelten Videos und die angebliche Kickboxer-Karriere, die er gehabt haben soll, davon gibt es zumindest kein Videomaterial und ich konnte jetzt nicht viel dazu lesen. Andererseits hat er von den Gracies gelernt und sich weitergebildet, was Brazilian Jiu-Jitsu angeht.
Ich muss schon sagen, wir dürfen nicht vergessen, Martial Arts in einem Film ist Martial Arts gemacht für Publikum. Das darf man nicht ganz außer Acht lassen. Ein Roundhouse-Kick ist massiv schöner anzuschauen als ein direkter Tritt, einfach mal kurz in die Eier und eins ins Gesicht. Wing Chun zum Beispiel.
Aber da wären wir auch also wieder beim Punkt, wie gesagt, wie du schon sagtest, ich war auch nie ein Fan seiner Roundhouse-Kicks. Ich finde, sie sehen nicht gut aus, ich sag's einfach mal. Die sehen nicht mal ansatzweise so gut aus, wie sie aussehen könnten, auch wenn ich das mit seinen Realkampfaufnahmen vergleiche. Man merkt irgendwie, er hat nicht so die nötige Beweglichkeit, auch wenn es ein Frevel wäre, das zu behaupten, weil natürlich ist er dehnbar und alles, aber verglichen mit einem Van Damme, oder nehmen wir auch alle anderen, nehmen wir Mark Dacascos, meinetwegen, Gary Daniels,
Scott Adkins.
Scott Adkins, bei den allen sieht es wundervoll aus. Ich gehe darin auf, ihn beim Kicken zuzusehen. Beim Chuck Norris ist das sein Spin-Kick, der sieht einfach nicht gut aus. Da merkt man einfach, ihm fehlt die Beweglichkeit, um ihn schön auszuführen.
Und ich komme jetzt hier wieder darauf zu sprechen, dass genau wegen solchen Kampfszenen mir ein Steven Seagal in der Blüte seiner Jugend einfach besser gefallen hat. Diese Szenen waren, dieses Film-Aikido, egal wie doof es ist, wenn man drüber nachdenkt, aber das sah einfach so viel schöner
aus. Es sah cool aus, gebe ich dir zu. Es sieht ruppiger aus.
Flüssige Bewegung, wunderschön anzuschauen eigentlich.
Wunderschön anzuschauen. Deswegen hat mir auch Chuck Norris sehr oft dann einfach in Ballerrollen reingesteckt.
Ja.
Ne? Jo. Hier darf er auch ein, zwei Dritte verteilen, aber das war's dann auch schon. egal, ich denke mal, zur Action ist jetzt zu dem Film genug gesagt, oder hast du da noch was?
Nö, Action haben wir durch.
Es ist ja an sich, wie gesagt, er hat viele coole Szenen, wo die Dasche mit ihren Bazookas und alles um sich ballern, mit dem Motorrad. Und vor allem die letzte Szene, ich war auch erstaunt, da wird ja richtiges verrücktes Stuntwerk abgefeuert, wo Chuck Norris auf diesem Motorrad balanciert fahrend auf dem Motorrad steht und sich auf das Seil dann hochklettert.
War das wirklich? War das Chuck Norris?
Ich habe noch mal die Szene zurückgespult. Ich wollte es mir in der Nähe angucken. Ich wollte es mir noch mal genauer angucken und habe festgestellt, ja, es ist in der Tat ein Stuntman.
Aber das war gut gemacht. Also
ich dachte erst, scheiße, wie haben die das gemacht? Ich wollte eigentlich die Szene nochmal mir angucken, um festzustellen, ob da nicht irgendwie Greenscreen war oder ob man nicht irgendwie ein Hilfsseil erkennt oder ein Hilfsrad, das irgendwie das Motorrad irgendwie stabilisiert, damit Chuck Norris da drauf stehen kann. Aber nee, es war einfach, die haben einen Stunt-Motorradfahrer gebucht, der das Ganze macht. Der hat auch ein bisschen einen anderen Vokuhila als Chuck Norris. Man kann es im Detail erkennen.
Ich hab's nicht, auf die Schnelle habe ich das nicht erkennen können, ob das Chuck ist oder nicht. Und das heißt, Stuntarbeit gut gemacht.
Stuntarbeit top. Ich hätte tatsächlich nicht so einen Stunt erwartet bei Ken. Ich weiß, warum unterschätze ich die eigentlich immer so?
Ja, ich glaube, wir müssten uns ganz, ganz tief durch die Ken-Filme durchschwatzen.
Ja. Nee. Okay, also wie gesagt, Action gut, solide, passt alles, typisch 80s, und beste Szene möchte ich fast sagen, wo der böse Abdul in seinem Auto sitzt und Chuck Norris einfach auf dem Motorrad mit dem Rücken zum Abdul gewandt, einfach nur über die Schulter guckt, so angepisst und einfach mal nochmal eine schöne Rakete rauskackt aus seinem Motorrad und das Auto in die Luft jagt. Das ist auch diese Szene, die ich öfters gesehen habe in irgendwelchen Trailern und Zusammenschnitten. Ich dachte, ey, so eine geile Szene, ich muss den Film sehen.
Ich meine, das ist immer mein größter Traum, dass mein kleines Auto, das ich fahre einen kleinen schwarzen Peugeot 107, ja, und wenn da mal einer hinter mir ist auf der Autobahn, der drängelt, ja, meistens einer mit einer deutschen Nummer in der Schweiz, Deutsche sind es gewohnt, bis in der Schweiz ein bisschen schneller zu fahren, mein Auto kann es nicht, da hätte ich auch mal gerne Raketenwerfer hinten drin, einfach, dass mal Ruhe ist, ja, um ein Statement abzulassen.
Dass dann mal Ruhe ist. Okay, aber jetzt, Dominik, verrat mir doch mal, was hat denn der Film eigentlich für ein Problem?
Der Film hat ein Problem und hat keins. Er hat keins, weil, wenn du den Film gesehen hast, dann denkst du immer noch, ja, der hat seine Schwächen, aber das war schon ganz gut. Das war schon fast Schlussfazit, gut. Aber noch nicht. Der Film hat das Problem, in diese beiden Hälften gespalten zu sein, zwei komplett verschiedene Grundtenöre zu haben, fast schon, und dann unterlegt von teilweise schrägem Schauspiel und teilweise dieser überbordenden Sinti-Nervmusik. Und hätte man hier einen anderen Score benutzt, vielleicht sogar stellenweise keinen Score, brauchst nicht immer einen Musik, wenn der Held was macht, das hätte dem Film, glaube ich, brutal gut getan. Aber so ist's halt, wie es ist. Delta Force ist halt, was Delta Force nun mal ist. Großartiges Zitat von mir.
Plumpes, stupides Action-Kino, das auch gern die USA abfeiert oder zumindest versucht, dem US-Bürger das zu geben, was sich ein Israeli denkt, was ein US-Bürger gerne sehen wollen würde, nämlich wie die USA gewinnen, dominieren, sich rächen und sich selbst abfeiern.
Ich habe noch was hier nachzutragen in Sachen Korrektheit des Films, und zwar Delta Force Einheiten, das habe ich jetzt mal ein bisschen nachgelesen, die sind spezialisiert darauf, dass sie eigentlich einen Sniper im Team haben, oder das müssen richtig gute Sniper sein. Das wurde im Film mal völlig ignoriert.
Ach, deswegen, wie gesagt, in diesem PC-Shooter Delta Force, da bist du immer in der Wüste unterwegs und da bist du grundsätzlich mit deinem Sniper-Gewehr ausgestattet. Siehst du?
Und ich war überrascht zu sehen, und ich weiß, vor allem in den 80er, da war nicht alles so korrekt in Sachen Ausrüstung, Uniformen etc. etc. Aber wenn dann Spezialeinheiten, die kommen mit diesen für mich Terroristen-Uzis um die Ecke, das fand ich dann schon ein bisschen schräg. Und dann habe ich nochmals nachgelesen. Und ich glaube sogar die Delta Force.
Es war einfach eine Chuck Norris Uzi.
Effektiv haben die Delta Force in ihren früheren Jahren Uzis verwendet, bevor sie auf die Maschinenpistolen umgestiegen sind von Heckler und Koch. Also das war mir auch alles nicht bewusst, aber vielleicht hast der Film dann doch irgendwie noch so richtig gemacht. Aber auf meinen ersten Blick ich so, Alter, wenn du Spezialeinheit bist, dann kommst du nicht mit so einem Uzi-Teil daher, oder?
Dann kommst du nicht mit so einem Schwarzmarktprodukt um
die Ecke. Genau.
Aber apropos Korrektheit, wie politisch korrekt ist der Film denn?
Das ist eine spannende Frage. Wenn ich jetzt den Film einfach sehe, ohne den Hintergrund von Menachem Golan zu kennen,
Gollum
zu kennen, dann wäre der Film wohl ein skandalöses USA-Heldenwerk. Mit dem Hintergrund dieser beiden israelischen Produzenten und des Regisseurs kann ich das schon gut vertragen. Aber klar, das ist US-Army-Heldenverehrung ohne Ende, das ist keine Frage. Und wie siehst du das? Hast du das irgendwie anders wahrgenommen?
Also den Film zieht man jetzt nicht gerade heran, um die Völkerverständigung zu verbessern.
Nein.
Dafür dient er nicht. Aber er wurde ja tatsächlich auch irgendwie in eine Top-Liste der besonders schrecklichen oder schlimmen araberfeindlichen Filme aufgezählt. War irgendein Autor, der einfach eine Liste auch zusammengestellt hat von Filmen, die Klischees und den Araber als Feindbild installieren. Und da war eben dieser Film irgendwie ganz vorne mit dabei. Er soll eine der schlimmsten dazu sein. Ich denke mir, okay, warum jetzt eigentlich? Denn ich meine, der Film hat zumindest die Ausrede, er basiert jetzt eben auf diesem realen Ereignis. Und ja, was willst du machen? Stattdessen die bösen Russen hernehmen.
Ja, genau.
Ist es dann besser?
Irgendeiner ist ja der Böse, ja.
Hätte es denn geholfen, wenn man jetzt zumindest den Abdul mit einem tatsächlichen, mit einem Schauspieler aus dem entsprechenden Kulturkreis besetzt hätte?
Ja, auch nicht
wirklich. Hätte das was gebracht?
Man muss aber sagen, dass alle Terroristen aus Robert Forster natürlich waren, wurden gespielt von israelischen Darstellern.
Juden. Von Juden. Welche Ironie.
Ja, also, ja.
Ich kann nur sagen, du hast ja ein ähnliches Problem auch bei True Lies mit Schwarzenegger. Ja. Ne, da hast auch, aber der Film ist jetzt nicht dafür bekannt, dass Leute in allererster Linie auf ihn draufpoltern, weil er irgendwie den Araber als Feind darstellt und gerne noch ein bisschen trottelig. Der Film spielt ja ein bisschen mit Humor, deswegen finde ich, eigentlich macht das True Lies noch ein bisschen schlimmer, weil dadurch wird der Araber dort noch ein bisschen trotteliger dargestellt. Hier in dem Film nicht. Und wie gesagt, er wird ja noch, es wird explizit noch einige Szenen gezeigt. Also da wird der Terrorist aus einer menschlichen Seite beleuchtet. Insofern ist, also ich habe kein Problem damit, dass man jetzt das so gemacht hat, wie man es gemacht hat. Ja, ich glaube eher, dass das größere Problem ist, wie man am Ende irgendwie den Sieg abfeiert. Amerika, ja, und wir haben die bösen Terroristen besiegt, die bösen Araber. Da kann schon mal ein falscher Eindruck entstehen. Aber wie gesagt, das Hauptproblem des Films ist, dass er es nicht, dass Menachem es nicht geschafft hat, den Tonfall aufrechtzuerhalten. Er hat zwei verschiedene Filme gedreht und sie dann zusammengeworfen, die tonal nicht so ganz miteinander passen. Er hat einfach nicht das Fingerspitzgefühl gehabt, um irgendwie den Tonfall der ersten Hälfte des Filmes vorzutragen und mit Action zu füllen. Wenn er etwas mit Action füllt, dann macht er es richtig schön bekloppt.
Das ist wahr. Ich muss trotzdem noch was zu Chuck Norris nachtragen.
Ja.
Ich habe Chuck Norris zum einen, ja, wie gesagt, seine Kampfsport, die Art und Weise, wie sein Kampfsport können gezeigt wird, hat mir nie gefallen. Ich habe auch eine ganz große Schwäche für ihn irgendwie. Ich mag ihn.
Ja. Ich mag ihn auch, deswegen habe ich noch als Kind öfters gesehen.
Es ist auch schwer, ihn nicht zu mögen. Er hat so seinen Ausdruck, sein Charisma. Er hat mit mir Geburtstag, darf ich auch noch erwähnen. Ja, also 10. März ist ein toller Tag. Nur die ganz Großen haben da Geburtstag. Chuck Norris, Sharon Stone, österreichische Fußballer Toni Polster zum Beispiel. Ja. Ex-FIFA-Chef Sepp Blatter, Osama Bin Laden und meine Wenigkeit. Wäre ein Bombenfest.
Ich beneide dich.
Es wäre ein Bombenfest. Aber wenn du jetzt mal überlegst, im Kontext, in der Welt der Chuck Norris-Filme, ist das einer seiner besseren?
Ich muss ja gestehen, ich kenne jetzt ja nicht alle. Ich kenne so einige.
Von dem, was du weißt, von dem, was du schon kennst.
Also zufällig habe ich ja den Film, den Chuck Norris davor gedreht hat, auch zufällig zuletzt gesehen. Also jetzt vor ein paar Monaten jetzt. Das war jetzt mein letzter Chuck Norris-Film. Und ich muss sagen, im Vergleich zu Invasion USA, der das deutlich krassere Chuck Norris-Vehikel ist. Also da bekommst du einfach mehr Chuck Norris fürs Geld. Und da hast du auch die besseren Einzelmomente mit Chuck Norris. Aber ich muss sagen, Invasion USA ist inhaltlich so zerfasert und schlecht erzählt, dass er einfach langweilig wurde und dann nur in Action-Szenen so ein bisschen Spaß gemacht hat. Der Film hingegen, der konnte mich zumindest bei der Stange halten. Die erste Hälfte des Films hat mich wirklich überrascht. Und in der zweiten Hälfte, auch wenn er so ein bisschen abgeflacht ist, konnte ich zumindest der Handlung folgen und ich wusste, worauf alles hinausläuft. Bei Invasion USA, da wusste ich irgendwie die ganze Zeit nicht, wo vorne und hinten ist und was jetzt überhaupt Phase ist und wie der Chuck Norris von A nach B kommt. Er tut's einfach, weil er es ist.
Genau.
Chuck Norris muss nicht von A nach B kommen, sondern B und A müssen zu Chuck Norris kommen. So. Nach dem Motto.
Genau so ist es. Wie ist eigentlich... Wie ist eigentlich der Film so generell beim Publikum angekommen? Also bei den Kritikern, wenn wir jetzt mal von damals sprechen, als der Film rausgekommen ist?
Also grundsätzlich hat jetzt bei Rotten Tomatoes irgendwie 18% positive Bewertung oder sowas. Aber gut, das hast du halt immer. Alte 80er-Jahre-Schinken, die so vielleicht ganz nett sind, aber vor allem irgendwie politischen Zündstoff bieten, gerade in heutigen Zeiten, da ist man besonders sensibel und deswegen ist er bei der Masse, kommt er nicht so gut weg. Aber kurioserweise, der legendäre Roger Ebert, der hat dem Film ja 3 von 4 Sternen gegeben.
Und das erstaunt mich brutal. Ich habe Roger Ebert sehr geschätzt und ich schaue immer noch gern seine Review-Sendung, die er da gehabt hat damals, vor vielen, vielen Jahren mit dem anderen Kollegen. Aber dass der sonst auch richtig gute Filme auch mal gerne zerreißt, der gibt diesem Stück 3 von 4 Sternen. Geil.
Irgendwas wird er darin gesehen haben und keine Ahnung.
IMDb ratet den Film mit einer 5,6 von 10. Jetzt kommt meine Frage an dich, Sergei. Wie ratest du den Film? Und ich erinnere nochmals gerne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bewerten Filme mit einem sehr einfachen System. Daumen hoch, Daumen Mitte.
Das TV-Spielfilmsystem, genau. Mit zuzüglich dem öligen Bizeps.
Genau, Daumen hoch, Daumen Mitte, Daumen runter. Und wenn ein Film richtig, richtig, richtig gut ist und mit auf die einsame Insel kommen sollte, dann gibt's den Daumen hoch mit dem öligen Bizeps Award. Bekommt dieser Film diesen Award, Sergei, bei dir?
Also einen öligen Bizeps bekommt er schon mal nicht. Ich sage mal, grundsätzlich hat mir der Film gefallen. Aber irgendwie sträube ich mich davor, einen Daumen nach oben zu setzen. Deswegen bekommt er mir schön super entschlossen den unentschlossenen Lateraldaumen verpasst.
Ja, das ist eben schwierig, wenn du so ein Bewertungssystem hast wie wir, dass man nicht unterteilt auf 0,5 oder irgend sowas. Ich würde auch eher zur Mitte tendieren, aber ich will es einfach nicht machen. Ich mag zu sehr diese geschichtliche Komponente darin. Diese erste Stunde Film fand ich wirklich richtig gut. Und die Action im zweiten Teil passt ja auch noch. Das ist alles unterhaltsam und macht extrem viel Spaß. Ich gebe Daumen nach oben ohne Bizeps.
Sehr gut.
Kannst du damit leben?
Ich muss einmal drüber schlafen.
Okay.
Und dann entscheide ich mich, ob ich mit dir noch weiterhin was aufnehmen will.
Super, ja. Das war Delta Force, ladies and gentlemen.
Ein wunderschöner Applaus zu dem Film, finde ich.
Jo.
Und ich freue mich natürlich wie immer einen Haken setzen zu dürfen in meiner unendlich großen Liste an noch zu sehenden Filmen.
Kommt noch einiges dazu, Sergei, keine Angst.
Es kommt noch einiges dazu, doch was jetzt erstmal dazu kommt, ist das andere Motorrad mit den Wiener Würsten. Ah ja.
So, bring it on, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe wirklich keine Ahnung.
Ich möchte dich noch ein bisschen weiter anfüttern. Aha, aha. Wir sprechen von einem deutschen Film.
Okay.
Ein deutscher Film aus dem Jahre 1990.
Okay.
Und wir haben es mit einer, ich sage mal, Comic-Verfilmung, Fragezeichen, zu tun. Ein deutscher Comic.
Okay, ist es, ah, oh, weiß ich doch. Ist es Werner Beinhardt? Nein.
Oh ja, du hast richtig geraten.
Oh Gott, gut.
Und die Szene mit dem TÜV war nur eine kleine Sketch-Szene, die jetzt nicht wirklich die komplette Handlung umreißt.
Ah, ja, natürlich. Ich habe, als du angefangen hast, ich habe nie an eine Comic-Verfilmung gedacht. Ich sah effektiv so ein Tom-Turbo-Vehikel vor mir.
Ich weiß.
Also ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst.
Das ist ja der Reiz daran, das alles so abstrakt zu halten, dass man verrückte Bilder in Kopf bekommt.
Großartig. Ah, super, ne? Das habe ich ewig nicht mehr gesehen. Ewig.
Ich habe damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich habe mich bepisst vor Lachen.
Wunderbar, das hört sich sehr sauber an.
Mein Humor.
Ja, Sergei. Ich würde sagen, entlassen wir doch das Publikum in den verdienten Abend.
Ja, genau.
Abend.
Dieses Mal wollen wir mal nicht so ewig lang das Ende hinauszögern mit unserem Filmquiz-Part.
Richtig.
Ich hoffe mal, dass das jetzt kompakt und geschmackvoll jetzt ausgefallen ist.
Und dann hören wir uns wieder in einigen Wochen auf diesem Sender.
Einigen Wochen. Wollen wir jetzt schon kurz über unseren nächstes Thema sinnieren?
Nö. Nein.
Gut.
Machen wir nicht.
Da überraschen wir mal die Leute.
Absolut.
Aber wir können zumindest vorausschicken, es wird beim nächsten Mal ein etwas abstrakteres, philosophischeres Thema, wo es jetzt weder um eine Filmografie, noch um einen Film, noch um eine Person geht. Wir versuchen mal, das Thema Actionfilm von einer anderen Seite zu beleuchten.
Absolut.
Mehr dazu in der nächsten Ausgabe.
Yes.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt uns einen Daumen nach oben. Oder was sollen Sie noch alles machen, Dominik? Du weißt es besser.
Ihr könnt uns folgen auf Spotify, auf Deezer, auf Apple Podcasts. Ihr könnt uns auf jeden Fall bewerten auf Apple Podcasts. Also wir nehmen nichts unter 5 Sternen, das ist schon mal ganz klar. Und würden uns brutal freuen, wenn ihr uns auch Feedback gibt. Wir haben auch eine Instagram-Seite und wir heißen natürlich Fratzengeballer.
Wir sind Fratzengeballer, aber vor allem sind wir jetzt müde und hören jetzt auf.
Und hungrig. Bis bald.
Genau. Tschüss aus und haut rein. Ciao. Ciao. Woo-hoo!